Lambert Klammerer Jazz. Jubiläumsfolge, 40. Folge.
40. Folge.
Heute live aus der Camel Lounge am Münchner Flughafen. Wir konnten uns mittlerweile einigen. Freut uns auch, ne, dass man echt mal woanders aufnehmen kann. Die technischen Gegebenheiten wurden sofort umgesetzt, damit wir auch mal rauskommen aus unserem Kabuff.
Ja.
So ganz schöne Etablissements.
Das Tolle ist, dass hier das Internet auch deutlich besser ist als in Neukölln, ne?
Muss man sagen. Ja, in München funktioniert das.
Hast du da mal was gehört in letzter Zeit aus der Heimat? Bist du überhaupt zu Hause noch oder nur on the road, wie das Internet jetzt in Neukölln ist?
Man hört ganz, ganz schlimm.
Desolat.
Desolater Internetzustand. Deswegen müssen wir raus an den Münchner Flughafen. Sie steigen in den Hauptbahnhof ein und dann landen sie an der Camel Lounge. Und ich habe das Gefühl, wir könnten es wirklich richtig gemütlich machen hier auch, oder?
Mhm. So lange brauche ich ja in Frankfurt allein, um mein Gate zu finden.
Ja, herrlich. Ich muss mal ein bisschen Lob aussprechen für die Hamburger. Ich lässt er öfter über Hamburg. Und das tut mir eigentlich total leid, weil Hamburg ist eigentlich meine absolute Lieblingsstadt. Topstadt, bin ich geboren.
Mhm.
Hamburg meine Perle. Keine Heimat, wofür ich mich schäme, denn aus Hamburg kommt auch Andi Brehme. Ich muss nur sagen, ich gehe jetzt auf Tour. Lambert ist on the road. Da muss man mal ein bisschen Werbung für machen. Aber Hamburg zeichnet sich dadurch aus, dass die echt richtig gut Tickets kaufen. Und ich weiß, ich frage mich ja, hat das vielleicht was damit zu tun, dass dieser Podcast so viel in Hamburg gehört wird? Da würde ich ja gerne mal so eine Marktanalyse machen. Also liebe Leute, wenn ihr jetzt irgendwie Tickets gekauft habt für das Konzert am 30.11. in der Christianskirche und auf die Idee gekommen seid, zu diesem Konzert zu gehen, weil ihr uns immer beim Sabbeln zuhört, dann sagt doch mal bitte Bescheid, dann wüsste ich ja, wofür ich den ganzen Kram hier mache. Weil Geld kriegen wir nicht von Camel. So, das ist für die Ehre, ist ja klar.
Das heißt, dieser Podcast ist für dich eigentlich nur ein schnödes Promotool.
Ja, ob das so ist, würde ich halt gerne wissen oder ob es halt sowieso wieder aufgeht mit den Ticketverkäufen. Ich habe ja auch leichte, nach Corona gab es so leichte, wie sagt man?
Dellen.
Dellen im Ticketverkauf, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es scheint aber wieder bergauf zu gehen. So, also auch in London wieder Heidewitzka, was da verkauft wird. Liebe Leute, kommt doch vorbei zum, ich sag mal, wo ich überall spiele, oder? Kann man das jetzt nutzen als Promotour jetzt? Ich
mach ja, gut, mal. Okay. Das, mal gucken, ob der Schnitt das, wenn ihr jetzt die Tourdaten hört, dann ist es durch den Schnitt gegangen.
Also nur für die Leute, soll ich nur sagen, in Deutschland?
Ja,
oder
nur meinst Deutschland.
Die lieben Freunde in Manchester,
jetzt Paris, die Frage, Athen.
Machst du das jetzt zum Paris, Athen auf Wiedersehen? Machst du das jetzt zum Flexen oder machst du das, weil du Tickets verkaufen möchtest?
Ja, ich weiß ja nicht, ob es funktioniert.
Ja, probier mal. Ratter mal runter.
Ich ratter jetzt mal runter. Also wir spielen jetzt die deutschen Termine. Der erste wäre dann am 21.11. in Kassel, 22.11. in Köln, 23.11. in Dresden, 24.11. in Erfurt. Dann mal kurz raus. Dann aus dem Land, 29.11. wieder zurück im Land in Stuttgart und 30.11. in Hamburg in der Christianskirche. Und das Ding, das ist kurz vor ausverkauft, ich sag's euch, also sichert euch die Tickets.
Ja.
Finde ich super, weil es gibt ja auch, und da kannst du jetzt auch ein bisschen Bewerbung machen, nämlich eine Live-LP, die rausgebracht wird, jetzt pünktlich zur Tour, wo du ja auch mitgespielt hast.
Ja.
Live aus Amsterdam wird jetzt rausgehauen nochmal. Pünktlich zur Tour könnt ihr dann on the road kaufen oder jetzt vorbestellen. So, jetzt reicht's auch mit der Werbung, oder?
Aber ich habe
mir reicht auch schon lange.
Ja,
aber das ist ja auch dein Podcast. Mach mal Werbung.
Ja, nein, das ist auch dein Podcast und du machst auch gerne Werbung für dich und deinen Lifestyle. Deswegen ist das schon okay.
Lifestyle-Influencer.
Ja. Ist das schon in Ordnung, wenn man das mal raushaut? Pass auf, genau, wo es jetzt auf Tour geht. Da wollte ich dich fragen und vielleicht auch die Leute, die jetzt uns zuhören. Wie soll man denn so ein Konzert beginnen? Ich habe da nämlich neue Ideen. Ich habe da immer ein Solostück am Anfang.
Ja.
Und ich spiele jetzt mal zwei kurze Anfänge vor und du sagst, was du besser findest. Und vielleicht könnten die Leute auch Rückmeldungen geben, weil ich mich nicht allein auf dein Urteil verlassen kann. Die eine Möglichkeit wäre die. Also das wäre so ein bisschen schneller, ein bisschen spritziger.
Ist das von
oder
dir?
Halt, natürlich ist es von mir.
Ja, ja, es hat so was, ein bisschen was aus der Romantik, die da anklingt.
Ich bin Romantiker.
Ja.
Ich bin reiner Romantiker. Das wissen viele Leute nicht. Die denken, ich bin ein Jazzfreak. Stimmt nicht, ich bin Romantiker. Oder halt so. Ist eher elegisch. So.
so lieber ein Konzert anfangen würdest? Was würdest du lieber hören am Anfang?
Ja, ich finde, das ist sehr jahreszeitenabhängig. Ich muss tatsächlich sagen, ich war schon schwer beeindruckt von deinem ersten Klangbeispiel. Aber das zweite, das hat ja eher was Pastorales, das, oder auch Choralartiges. Das ist,
genau.
Und das passt, finde ich, jetzt gut in diese vorweihnachtliche Zeit.
Ah. Also, du meinst also zum Ende der Tour hin sollte ich vielleicht eher auf das Lied setzen?
Ja, ich würde ja gleich auf dieses Lied setzen, weil ich finde, dass bei mir ist es ja so, ich mache gerade Musik für das diesjährige Weihnachtsmärchen am Stadttheater Lübeck.
Ja.
Das wird die
Gangster. Und das ist jetzt überhaupt keine Werbung, oder?
Ja, was? Das Stück heißt die
Gangster. Also für deine Lifestyle-Werbung. Die fällt jetzt hier einfach unter reine Information.
Reine Information. Das Stück heißt die Gangster-Oma. Da wird's auch, geht's um Diamantenraub. Es wird auch viel getanzt werden, weil die Eltern der Hauptperson große Fans einer Tanzshow sind. Deswegen.
Tanzt du auch?
Ich tanze nicht. Ich begleite Tanz. Wir proben aber da gerade schön auch Choreografien und so. Macht sehr viel Spaß. Trotzdem habe ich dann, weil das ja doch ein Weihnachtsmärchen ist, dann mich so ein bisschen angefangen. Genau, das Stück spielt in England. Deswegen war ich so ein bisschen auf der Suche nach englischen Weihnachtsliedern, ob man da vielleicht eins unterbringt. Und was dann dazu führte, dass ich bei meinem Pendeln nach Lübeck im Regio dann plötzlich stundenlang Weihnachtslieder hörte. Jetzt in dieser vorweihnachtlichen Zeit.
Und da habe ich auch gerade eins rausgebracht, um mal mit der Werbung weiterzumachen.
Was denn?
Last the Christmas? Herald Angels.
Ja,
habe ich dieses Jahr rausgebracht. Wurde relativ früh veröffentlicht, da hat noch die Sonne geschienen.
Ja.
Weiß auch nicht, es hat was irgendwie mit dem Label zu tun. Ich stecke da auch immer nicht drin an diesen Verwertungs- und Veröffentlichungslogiken. Aber genau, letztes Jahr hatte Last Christmas hatte ich gemacht. Ich mache gerne mal
ein Weihnachtslied. Du machst jedes Jahr ein Weihnachtslied?
Ja, hat sich jetzt irgendwie so angeboten, jetzt zweimal hintereinander. Und ja, wie gesagt, kennst du das, ne? Also.
Und letztes Jahr Last Christmas?
Letztes Jahr war Last Christmas, ja.
Guck mal, also das ist ja das Problem bei dir, ist, du hast ja dass andere Leute als ihr dann irgendwann als ihr gesammeltes Lebenswerk betrachten, rückblickend, das veröffentlichst du ja in einem Jahr.
Ja, ich würde auch gern mal einen Preis bekommen.
Ja.
Also einen Preis für mein musikalisches Schaffen. Und ich würde natürlich auch den Preis fürs Lebenswerk nehmen, aber ich würde auch gerne den Preis fürs Jahreswerk nehmen.
Ja, das Jahreswerk. Weil das ist ja so umfassend, dass ich da selber nicht hinterherkomme, was da immer alles released wird.
Ja. Ja, ist viel los, klar. Aber was willst du machen? Ich meine, was soll ich sonst machen? Mir fällt doch sonst nichts ein.
So, nee, aber das ist ja auch so im besten Sinne, so da gibt's doch dieses Mozart-Zitat. Mozart, der beschrieb mal seine eigene Kreativität als verglich sich mit einer pissenden Sau. Mhm. Ich finde das Zitat gerade nicht, dafür finde ich hier einen Eintrag. Mozart, das Genie, das sich Sauschwanz nannte. Also da ist es eher vulgär geht's dazu bei Mozart.
Weil eine Sau so viel pinkelt und er so viel raushaut,
wie genau,
eine Sau pinkelt.
Wie eine pissende Sau.
War nicht sehr gewählt ausgedrückt.
Nein, das kennen wir.
Johann Wolfgang.
Ja, das kennen wir ja von Mozart. Amadeus. Der hat ja auch seiner Schwester mal einen Brief geschrieben mit der Verabschiedungsformel Gute Nacht, Scheiß ins Bett, das ist kracht. Und es gibt ja auch das ist ein Kanon von Mozart, der heißt Leck mich im Arsch.
Ich dachte, das wäre jetzt Goethe. Lecke er mich am Arsche. Das ist eine Oper, ne? Aus einer Oper. Aber ich dachte, der Text wäre gar nicht seiner.
Oder das weiß ich.
Schiller oder so.
Originaltext, ich recherchiere das mal. Die Entstehung des Kanons lässt sich auf das Jahr 1782 datieren. Zu Lebzeiten des Komponisten blieb das Werk ungedruckt. Erst seine Witwe Konstanze Mozart überließ es dem Leipziger Verlag Breitkopf und Hertel zur Publikation. Dort wurde allerdings der Text in Lasst uns froh sein abgeändert. Ja, auf jeden Fall, das ist ein sechsstimmiger Kanon. Leck mich im Arsch. Genau. Also, aber um da zurückzukommen, genau, also die pissende Sau, outputmäßig, das bist du ja auch mit deinen Weihnachtsliedern. Wie kamen wir drauf? Achso, wegen den Weihnachtsliedern. Jetzt habe ich
schon. Ja, dass du gerne mal Weihnachtslieder hörst.
Ja, und ich höre.
Eins meiner absoluten Lieblingsweihnachtsalben ist tatsächlich auch Frank Sinatra, da das Weihnachtsalbum. Wie heißt das? Weiß ich gar nicht. Aber da ist ja auch Haag auch mit drauf.
Und ja.
So. Und ich finde, das ist wirklich wahnsinnig gut arrangiert und so. Das ist immer so ein bisschen Klischee-Kitsch, läuft überall. Aber wenn es halt einfach gut ist, warum soll es nicht überall laufen so? Ich höre mir auch gern Wonderful World immer wieder Weihnachten an, obwohl es gar kein Weihnachtslied ist. Ne? Ist einfach
schön. Louis Armstrong, oder?
Ja, der auch eigentlich immer zu Weihnachten am 24. läuft es gern.
Ja, und, können wir da mal drüber sprechen, über Weihnachtsplatten? Also Frank Sinatra legst du auf?
Mag ich gern. Ja, das war es eigentlich auch schon.
Ich habe was Tolles entdeckt. Die deutsche, was ist denn das, 70er, 80er Jahre, Disco-Pop-Gruppe Boney M. hat auch mehrere Weihnachtsalben veröffentlicht. Da bin ich irgendwie drauf reingekippt.
Ich glaube auch die Kölner Band, wie heißen nochmal die Pädagogen?
Erdmöbel.
Die Erdmöbel, die... Die bringen doch auch immer wieder irgendwelche Weihnachtsshows.
Ja, ja, die machen, glaube ich, jedes Jahr auch ein Weihnachtslied. Aber Boney M., das fand ich jetzt toll, die kennt man vielleicht eher von hier so Rivers of Babylon und Rasputin und so, das sind die Hits. Daddy Cool, natürlich. produziert von Frank Farian damals, glaube ich. Und die haben aber auch so bisschen so leicht cheesige Weihnachtsalben. Das hat mir gut gefallen, wenn ihr mal so einen anderen Sound fahren wollt an Weihnachten.
Ja. Ach ja, keine Ahnung. Ich habe da jetzt gar nicht mehr so viel zu beizutragen zu geilen Weihnachtsalben, keine Ahnung. Gibt auch was von Sufjan Stevens. Oh, Sufjan Stevens hat auch ein neues Album, kann ich sehr empfehlen. Viel Filzklavier auch.
Oh.
Und weißt du, warum der auch sich das leisten kann, Filzklavier überall einzusetzen?
Warum?
Weil der so eine Stimme hat, die eigentlich keine Mitten hat.
Ah.
Deswegen passt die immer oben drauf. Müsst ihr euch mal anhören. Das ist einfach im Mix, da kann nichts schieflaufen. Die Stimme hat eigentlich keine Mitten, so er hat immer eher so hoch, hier so, irgendwo da, so. Ja. Und da kannst du natürlich unten noch so ein filziges Klavier irgendwie noch runterbringen.
Mhm. So. Muss gut im Mix sitzen. Bei Frank Sinatra wahrscheinlich eher schwierig.
Ja.
Mit so einer sonoren Stimme.
Frank Sinatra mit Filz.
Ja, ich hab
Filz Sinatra.
Ich habe so einen Softspot halt dann doch für so richtig barocke Vokalmusik und so. Weißt du, wenn so ein getragener Chor singt zusammen und man denkt, jetzt trifft dich gleich der Blitz von Gottes Zorn, so richtig kirchliche Weihnachtsmusik. Das ist irgendwas, da habe ich so einen Sweet Spot für.
Ja, und jetzt hau mal raus, eine direkte Empfehlung an unsere
Impros da draußen. Hier zum Beispiel dieses Vokalensemble Am Akkord heißen die, die haben so auch mehrere Weihnachtsalben, wo die so schöne Weihnachtslieder singen. Das finde ich ganz gut. Maria durch ein Dornwald ging. Oder noch besser finde ich dann so auf Latein Adeste Fidelis oder so. So richtig feierlich wird mir da.
Es kam ein Schiff geladen.
Es kommt ein Schiff geladen.
Schönes Lied auch.
Ja.
Das stelle ich mir gleich in E-Moll vor. Und dann? Nee. Nee. Und dann? So irgendwie, ne? Sehr schön.
So irgendwie. Sollen wir das mal erzählen, dass ja bei dir zu Hause auch richtig klassisch immer Weihnachtslieder gespielt werden?
Ja, da haben wir beide gerne auch zu Weihnachten performt, ne? Ich glaube meistens ich rechts, du links oder wie war das?
Ja, richtig. Vierhändig am Piano haben wir dann
Weihnachtslieder gespielt und alle durften mitsingen. Am 23. Dezember, eigentlich einen Tag zu früh, muss man ja ganz ehrlich sagen.
Ja.
Aber
das ist aber natürlich der Zeitpunkt, wo das Stück Morgen Kinder wird's was geben am besten passt.
Ja, stimmt.
Weil wenn man das
haben wir bestimmt auch gespielt. Was haben wir da so noch für Tochter Sion?
Tochter Sion. Da können wir auch gleich einen harmonischen Ausflug machen. Das finde ich nämlich ganz toll an diesem Stück. Und das, jetzt könnten wir das ganz schnöde reharmonisieren. Ist ja total langweilig. Wie findest du, klingt das?
Habe ich da einen Verminderten gehört?
Ja, also. So eine Art Doppeldominante, verkürzte Doppeldominante.
Wo sind wir denn?
Wir sind in F-Dur, wir haben in der Melodie B, A, G und F.
B-Dur. Klär uns mal kurz auf.
B-Dur
und was der Akkord
dann
danach
kommt,
ist?
H halb vermindert würde der Akkord heißen. Wir machen aber haben eigentlich so eine Art eigentlich ein G7, eine Doppeldominante mit der None in der Melodie und im Bass ein H, die Terz von G7. C7.
Ja.
Nach F. Das klingt doch feierlich, oder?
Wenn du so schnell das durchspielst, ist es irgendwie ganz gut. Aber genau, wenn man es langsam spielt, kommt das einem kunstspanisch vor, oder? Also vor allem dieser G7 mit dem A obendrauf. Ist das was in der Kirchenmusik erlaubt ist?
Aber sowas von, ja.
Ja? Kann man da auch mal eine None raufballern?
Ja, ich denke
obwohl
schon.
Obwohl im Bass schon die Terz ist, da müssen wir mal einen Pastor fragen.
Ich finde das ganz feierlich.
Ja, sehr feierlich, sehr schön. Ich war ja in Italien im Jazzclub,
in
Bologna, im Bentovoglio Jazz heißt es, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, müssten wir jetzt Luca fragen.
der diesen Podcast immer noch nicht hört.
Der hört diesen Podcast zum Glück nicht. Nee, hat Podcastverbot. Und dort wurde gegessen. Also natürlich wird in Italien im Jazzclub gegessen, ist ja klar. Ich weiß nicht, das ist ja auch eigentlich traditionell bedingt normal. So, also wenn du in New York irgendwie in den teuren Jazzclubs bist. Ich war nie im Birdland, aber ich habe das gehört, dass da wird eigentlich gegessen. Und dann läuft da mega Jazz nebenher. So ein leichtes Feeling hatte ich da auch, was das angeht. Es spielt Nate Wood, Gilad Hexelmann? Hast du schon mal gehört?
Nein.
Gitarrist, sehr guter Gitarrist. Ich glaube, der hat einen israelischen Hintergrund, aber New Yorker Szene. Und Will Winson am Saxophon. Die Band zeichnete sich dadurch aus, dass sie mehrere Instrumente immer gleichzeitig spielten, außer Gilad Hexelmann, der konzentrierte sich ganz auf seine siebenseitige Gitarre. Sie hatten keinen Bass dabei. Der Bass wurde ausgespart und deswegen musste jeder mal die Rolle übernehmen. Entweder Gilad mit seiner siebenseitiger Gitarre oder der Saxophonist, der gleichzeitig tatsächlich Rhodes spielen konnte. Sehr beeindruckend. Und ich habe dir ein Video geschickt von Nate Wood, wie er Schlagzeug spielt und gleichzeitig E-Bass. Wie heißt denn dieser kopflose E-Bass?
Headless Bass.
Heißt einfach Headless Bass, okay.
Das ist auch ein ganz normaler E-Bass, das ist eigentlich eine Designentscheidung. Also dann werden die Saiten halt hinten aufgespannt und auch hinten gestimmt.
Er konnte es aber gleichzeitig spielen, also mit der linken Hand. Und mit der linken Hand so, also das wusste ich ja gar nicht, kannst du ja als Bassist mal sagen, es ist halt offensichtlich möglich, den Bass so einzustellen, dass du eigentlich nur die linke Hand gebrauchen musst. Und dann möglichst laut drehen, damit da was rauskommt oder was? Wie macht man das?
Naja, ich kann ja so, jetzt zupfe ich die Saite an mit der rechten Hand.
Ja, genau. Aber die braucht er ja zum Schlagzeugspielen.
Und jetzt gar nicht. Die rechte Hand, die greift und macht jetzt nichts.
Macht nichts. Okay, also es ist jetzt kein Hexenwerk.
Ist kein Hexenwerk, also es macht natürlich Sinn, wenn die Seitenlage dann optimiert ist dafür, dass es bei dir im Bass nicht so.
Ja. Bei ihm kam da einiges raus.
Ja, das ist irgendwie möglich. Aber ja, ich sag mal, besonders filigran kann man das Instrument dann nicht bedienen, ne? Aber so ein bisschen Grundtöne kloppen.
Ich fand es ja sehr interessant, dass ich sowohl dir als auch Luca dieses Video geschickt habe von Nate Wood, wie er das halt gleichzeitig macht. Und meinte so, ja, hier wird endlich ökonomisch an die Sache rangegangen. Ja. Und ich habe echt beide genau gleich reagiert. Ja. So, nämlich sofort dieses wirklich schlecht klingende Handyvideo analysiert und konnte sofort sagen, das klingt ganz scheußlich. Das kann man nicht machen. Finde ich super, wie ihr das hinbekommen habt, über WhatsApp, so ein Live-Video gleich auf den Klang bewerten zu können. Das war echt die absolut gleiche Bewertung, weil ihr, glaube ich, Angst habt, ihr werdet bald wegrationalisiert von Nate Wood, der nicht einfach beides gleichzeitig macht. So.
Ja, ich könnte, soll ich den mal anrufen?
Ja, mach das mal. Ich könnte jetzt auch.
Könnte ich gleichzeitig ein Weihnachtslied auf dem Klavier spielen und mich selber auf dem Bass begleiten.
Ja.
Es gibt dann ja auch noch die Möglichkeit, wenn ich mit der Hand hier auf den Bass halt schlage, das ist toll in so einem auditiven Medium, so muss ich das natürlich alles beschreiben, kann ich ja gleichzeitig mit der rechten Hand jetzt auch oben auf den noch rumkloppen. Da kann ich jetzt natürlich so ein...
Oh, kennst du diesen Gitarristen Marcin oder so aus Instagram?
Nee.
Der macht die ganze Zeit so Krams, Mega-Arrangements mit so halt beide Hände auf dem Griffbrett.
Ja, das ist auch weit verbreitet. Das ist, ich finde, es ist immer nicht so richtig, in so einem Band-Kontext nicht so richtig
zu gebrauchen. Deswegen hängen die auch alleine auf Instagram. Auf Instagram funktioniert es jedoch gut, so, weil die halt alleine halt so einen riesengroßen Zaun abfahren können. Es passen ja gar nicht mehr so viele Leute ins Bild, deswegen ist es natürlich super. Ich finde, der ist ganz gut. Genauso, es gibt ja auch Instagram-Musiker, die einfach toll sind. Allein, wie heißt denn der kolumbianische Pianist? Jesus Molina.
Jesus,
ja. Ja, die spielen auch, manchmal spielen die auch beide zusammen und fahren dann ihren Style ab. So, da ist gar nicht viel Platz für andere Leute im Bild. Deswegen tauchen die eigentlich immer nur alleine auf. Und irgendwie ist die Musik auch so, dass man irgendwie schon erahnt, könnte schon sein, dass sich da weitere Musiker schwer tun, irgendwie einen Platz zu finden.
Ja. Ich frage mich das auch so ein bisschen bei diesen, na gut, beim Jesus, der spielt ja Piano. Das Klavier ist ja auch als Instrument so gedacht, dass es theoretisch ein Orchester ersetzen kann, ne? Oder eine ganze Band. Also so, das ist ja im Wesen des Pianos. Ja. Ja. Aber jetzt auf einer Gitarre oder auf einem Bass, diese Spieltechniken, die quasi so, die dann so eine volle, voll manualige Begleitung bieten, wie jetzt hier mein schlechtes Two-Hand-Tapping, was ich da gerade demonstriert habe, das wird dann irgendwie obsolet in einem Bandkontext, oder? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das grundsätzlich nicht auch spannend finde und das nicht irgendwie, ich will dem nicht die Daseinsberechtigung absprechen, aber es ist auch so ein, ja.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Es ist, man könnte sagen, vielleicht leidet die Musikalität ein wenig darunter.
Ja.
Weil es so eine rein technische Angelegenheit ist oder dazu neigt, so rein technisch behandelt zu werden. So. Ich weiß nicht.
Ja, es ist irgendwie so, es gibt so einen Instagram-Bassisten auch, der macht immer so Arrangements, so Two-Hand-Tapping, also mit beiden Händen auf dem Basshals rumkloppen. Da hat er neulich irgendwie so ein Solo-Arrangement von dem Aqua-Hit Barbie Girl gemacht. Und das ist irgendwie so, ja, es ist total beeindruckend, es klingt auch total witzig. Das sind so Spieltechniken, die sind genau dazu zu gebrauchen, nämlich so ein witziges, unterhaltsames Video zu machen und sich so ein bisschen so an diesem Klang zu ergötzen und zu denken, wow, toll, es ist ja wie so ein Zaubertrick, wow, sowas kann man auf dem Bass machen. Aber ja, in dem Moment, wo ich jetzt irgendwie Musik mache in einem Ensemble, wird's irgendwie, bringt mich das jetzt gar nicht groß weiter.
Nee, stimmt.
Es ist ja aber
wahrscheinlich auch, es ist nicht was, was du jetzt irgendwie auch mal auflegen würdest oder so. Das ist
nee,
halt
genau.
Nee, das ist ja, stimmt, was funktioniert halt im Zusammenhang mit Bild und in sozialen Medien, aber du denkst ja nicht danach, oh geil, die Platte kaufe ich mir.
Ja, nee, das, genau, das kommt ja auch dazu. Das ist ja so, also gerade beim E-Bass, so diese, der E-Bass an sich ist jetzt gar nicht so ein schön klingendes Instrument, oder?
Nö.
Also so ein...
Also es sei denn, Jaco Pastorius.
Ja, genau. Das
da schmelzen wir natürlich dahin.
Ja, das ist natürlich ein irrer Sound und es gibt natürlich ganz tolle, also Leute mit einem ganz tollen Klang auf dem E-Bass. Aber ich bin jetzt, ich würde mir jetzt auch nicht so den... Ich finde jetzt, wenn man ein Stück Musik hört und der E-Bass ist so das Melodieinstrument oder sowas, das ist mal eine Farbe, die funktioniert. So wie, was weiß ich, im Orchester, was weiß ich, dann mal das Fagott kommt und die Hörner und die Bratschen und was weiß ich. Aber es ist jetzt auch nichts, was ich so, wo ich mich so reinlegen kann in diesen Klang, dass ich jetzt das Bedürfnis hätte, jetzt so Solo-E-Bass-Musik zu hören den ganzen Tag.
Ja, also es gibt auch wenig E-Bass oder Bässe im Band-Kontext, die sich mal wirklich hervorspielen würden. Aber da fällt mir eine Band ein, wo der E-Bass wirklich essentiell wichtig ist und zum Tragen kommt. Nämlich eine unserer absoluten Lieblingsband, die Red Hot Chili Peppers.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört hast. Da ist der E-Bass wirklich eine tragende Funktion dieser Band. Und da müssen wir sagen, das haben wir immer sehr gefeiert.
Muss
aber da
sagen,
ist es eher so eine Art Gleichberechtigung. So das, was eigentlich Cream damals vorhatte, habe ich das Gefühl. Cream, erinnerst du dich an die Band?
Natürlich.
Jack Bruce am Bass.
Jack Bruce hat am Bass gespielt, dann der verrückte Schlagzeuger Ginger Baker
und Eric Clapton an der Gitarre. War immer so die Band, die genannt wurde, wenn es hieß, doch im Rock gibt es auch Gleichberechtigung. So,
ja.
Also das ist keine reine Jazz-Sache und so. Dann hat man das aufgelegt und dachte so, ach nö. Genau. Gibt irgendwie auch nur zwei Platten von denen oder drei oder so, ne? Aber werden oft genannt in diesem Zusammenhang Gleichberechtigung in der Rockformation.
Ja. Ja, weil Jack Bruce auch so einer der ersten Bassisten ist, der so auch so virtuos solieren konnte und so richtig wildes Zeug gespielt hat und so, ne?
Ja. Ich mag die Band irgendwie nicht so. Also ich finde es schon irgendwie cool, aber irgendwie, ich bin da nie so richtig so, dann doch lieber die Chili Peppers.
Ja, ich glaube, wir sind aber auch beide ja nicht so richtige Bluesrock-Konnoisseure, oder?
Ja, vielleicht ist es das.
Ich glaube, das ist so eine Musik, die uns beide nicht so beschäftigt hat, so doll, oder?
Nee.
Also
ich mag die Balladen von Eric Clapton irgendwie lieber.
Ja.
Einfach gut.
Aber da kann man sich, glaube ich, wirklich darauf einigen, dass diese virtuosen Tricks, die funktionieren nur mit dem Bild in Verbindung. Jetzt habe ich auch mal eine steile These zum Piano.
Mhm.
Wenn... Das Piano ist ja ein Instrument, was sich wahnsinnig anbietet, da so voll manualig, nenne ich das mal, so um so eine Analogie zum Orgelspiel herzustellen. Also wenn man alle Register zieht und alle Manuale spielt. Oder wo kommt das her? Das Manual bei der Orgel sind die Tastaturen und die Register sind die Dinger, die man zieht. Ne? Egal.
Ja,
also auf jeden Fall
ich glaube schon, aber du redest ja mit einem Pianisten und keinem Organisten. Das ist nicht das Gleiche?
Nein. Ich rede vor allen Dingen in Rätseln. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, also quasi so ein volles Spiel, das bietet sich ja total an auf dem Piano. Ne?
Ja.
Und wenn man jetzt in der Band Klavier spielt, gerade auch im Jazz-Kontext, aber auch im Pop-Kontext oder so, muss man sich ja eher zurücknehmen.
Ja.
Kennst du das nicht? Weil wenn ich jetzt so als, was weiß ich, so meinen Rock-Pop-Song spiele auf dem Piano... Ja. keine Ahnung. Also irgendwie so eine, dann heißt es ja, wenn man das in einem Bandkontext spielt, dann kommt ja sofort der Bassist an und sagt, ey, spiel mal die linke Hand nicht.
Ja, ja. Deswegen ist Klavier kein Rockinstrument?
Nee, deswegen ist Klavier so ein Instrument, wo man sich, ja, sobald man in einem, auch das merkst du ja auch im Jazzpiano,
ja.
Sich ja irgendwie, also so sagen wir mal so ab dem Bebop, fangen ja Pianisten an, zum Beispiel mit der linken Hand immer so ganz wenig zu machen, wenn sie sich begleiten.
Mhm. Genau.
Also das frühe Jazzklavier hat ja sehr viele Einflüsse so aus dem Ragtime.
Ja.
Und also Ragtime ist ja hier Tom und Jerry, ne?
Ja.
Wenn ich das jetzt spielen könnte, ne?
Aber, ich kann es auch nicht so spielen, aber...
Genau.
Und, ja, kann ich jetzt auch nicht.
Ach doch, genau. Und da macht aber beim Ragtime macht ja das die linke Hand die ganze Zeit.
Das also, sogenannte Stride-Piano.
Genau. Ja, genau.
Ja. Kann ich auch nicht so richtig gut.
Nee,
was kann ich eigentlich am Klavier?
Genau. Also
aber gibt Leute, also Stride ist eine eigene Wissenschaft.
Genau. Und da gibt es immer so, was Art Tatum ist da zum Beispiel zu nennen. Ja. Das ist ja eine Virtuosität, die hat danach eigentlich kein Jazzpianist mehr erreicht, oder?
Ja, weil es auch nicht mehr gebraucht wurde, dadurch, dass halt, glaube ich, es hat bestimmt auch was mit den Aufnahmen zu tun,
ja.
Dass halt du detaillierter das Klangspektrum auffangen konntest und somit irgendwie klar war, dass der Bass die Rolle des unteren, der unteren Oktaven,
ja.
Der unteren Register halt übernimmt. So, denke ich mal. Und da hat sich dann, denke ich mal, das Jazzpiano ja auch daran orientiert, auch in der ganzen Pädagogik. Also so wie wir es gelernt haben, ist ja auch eigentlich vollkommen klar, ja, was du in der linken Hand zu tun hast, ist die heißen Voicings in der Mittellage zu suchen.
Genau.
So. Und was da unten passiert, ist eigentlich erstmal egal. Das überlässt du schön den Bassisten.
So. Genau. Aber das war aber ja nicht immer so. Und das ist interessant, dass während im Jazz der Kontrabass oder dann auch später der E-Bass, der hat ja eine totale Emanzipation durchlaufen von so einem Instrument, was einfach immer nur ump, 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 ump spielt, hin zu so super virtuosem, freien Spiel und rauf und runter den Hals, während das Klavier sich ja eher zurückgenommen hat, virtuositätsmäßig. Also klar, mit der rechten Hand so Lines spielen oder komplizierte Apparate und rhythmische Befreiung. Aber sag mal, was Virtuosität angeht, hat das Piano ja wahrscheinlich seinen Höhepunkt im europäischen 19. Jahrhundert gehabt, bei, was weiß ich, Rachmaninow und Franz Liszt oder sowas.
Ja, oder wenn wir jetzt beim Jazz bleiben, wahrscheinlich mit Art Tatum und so in solchen Kollegen. Das ist richtig, wobei ich weiß nicht, ob das Virtuosität das richtige Wort ist, weil du ja trotzdem dich virtuos ausleben kannst, selbst wenn du dir unten ein bisschen was weglässt.
Ja.
Nach wie vor ist ja auch so, du kannst dann ja auch doppeln oder es wird dann da doch irgendwie auch immer wieder benutzt. Also wie gesagt, diese ganzen Regeln gibt es, aber sie werden ja auch immer wieder regelmäßig durchbrochen.
Ja.
Und deswegen ist, weiß nicht, Virtuosität trifft es nicht ganz, aber die,
also doch
man, das, die Spektrum, das, oder? Das,
also
das,
eine typisch pianistische Virtuosität.
Ja.
Also das, was auf dem Klavier so möglich ist, auch gerade mit der linken Hand. Das macht dann der spätere Jazz nicht mehr. Und es ist ja so.
Ja, genau. Weil es halt eher darum ging, eine Art und Weise zu finden, wie man halt miteinander halt am besten klarkommt.
Genau. Ne?
Ja, genau.
Und es ist ja, es geht ja sogar so weit, dass Leute, die Jazzklavier spielen, ja mit der linken Hand so Akkorde spielen, die oft gar keinen Grundton haben.
Genau, das nennt sich doch einfach Left-Hand-Voicing.
Genau.
Ja. Ah, herrlich. Das Red Garland finde ich da super.
Ja. Aber das
immer nur so zwei, drei Noten an der linken Hand, immer sehr gut,
sehr
minimal, sehr guter Pianist, mag ich sehr gern.
Aber das ist ja interessant, dass so, genau, dass im Jazzklavier eigentlich die linke Hand hat eigentlich eine Rückentwicklung unternommen.
Ja, dafür fing dann ja irgendwie dann mit, ich weiß nicht, ob das mit Oscar Peterson ging, das so langsam los, dass die linke Hand einfach dazu benutzt wurde, die rechten Läufe zu verstärken, Oktavläufen und so. Auch wieder eine ganz eigene Technik, die ich auch nicht drauf habe. Also das, was der da abfeuert, so halt einfach rechte, schnelle Achtelketten, wenn man jetzt irgendwie sowas nicht... Wurde das Gleiche halt mit der linken Hand auch gemacht. So kann ich jetzt nicht.
Können wir leider nicht.
Leider nicht nachmachen. Aber das ist etwas, was dann ja stattgefunden hat und in einem Zusammenhang, in einem Bandzusammenhang ja auch wunderbar funktioniert hat. So.
Und auch so abdoppeln, ne? Also.
Genau.
Also Bill Evans oder Wynton Kelly oder so.
Ja.
Das ist eigentlich, die linke Hand spielt immer dasselbe. und doppelt den Rhythmus der rechten Hand und die spielt so eine Art Oberstimme.
Richtig, ja genau, das ist ja so Bill Evans, Wynton Kelly, ja, würde ich auch sagen. Also die linke Hand hat schon noch zu tun gehabt, ja, so ist es nicht. Das ist nicht so, dass die jetzt auf einmal spielfrei hatte. So, das ist,
ja, aber das ist ja klar, dass wir dann zu einer Entwicklung kommen, wo die linke Hand so unwichtig wird, dass man dann mit der einen Hand ein anderes Instrument bedient, so wie bei dir da in Bologna im Jazzclub.
Das waren jetzt keine Pianisten.
Ja,
aber das, genau, dass der, wie ist der, Vince Wynner das hinbekommen hat, wirklich mit einer Hand Saxophon zu spielen, die andere noch für heiße Voicings zu benutzen. Ich wusste gar nicht, das geht. Also hin und wieder musste er dann mal ganz schnell rauf. Ne? Hin und wieder brauchst du, glaube ich, zum Saxophonspiel auch mal die zweite Hand. So, es geht. Aber dann kommst du relativ weit auch mit einer Hand am Saxophon. Wusste ich gar nicht.
Ich habe mal gespielt am Theater am Kurfürstendamm, so ein Theaterstück, Der Teufel und die Diva hieß das, glaube ich, mit Judy Winter in der Hauptrolle, und Judy Winter spielte Hildegard Knef, und es gab dann ganz viele Hildegard Knef-Songs in dem Theaterstück, und der musikalische Leiter und Pianist Harry Ermer, schöne Grüße, der konnte nicht nur wahnsinnig krass so Klavier spielen und konnte auch so vor allen Dingen richtig krass so begleiten, weißt du? Also so, so Rubato, also so im freien Tempo und dann hier noch so kleine Licks reinspielen, richtig, also wirklich meisterhaft. Und dann hatte der aber auch noch einen Trick drauf, und zwar hat er Stride Piano gespielt mit der einen Hand. Halt natürlich 10-mal so schnell. Und mit der rechten Hand die chromatische Mundharmonika bedient.
Genial.
Und zwar mit einem himmlischen Sound. Der Legende nach hat Harry Ermer nämlich auch die Lindenstraßen-Melodie eingespielt.
Ah.
Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht, aber ich behaupte das jetzt einfach mal. Genau, und also der hatte wirklich so Stevie Wonder-mäßige Chops auf der chromatischen Mundharmonika. Das war wirklich schwer beeindruckend. Wenn er dann mit der rechten Hand Mundharmonika spielte und sich selbst begleitete.
Aber es gibt ja so Mundharmonika-Cracks. Also in Holland gab es doch Toots Thielemans, der glaube ich auch.
Toots Thielemans.
Ja, der auch viel international gespielt.
Auch viel mit Jaco Pastorius.
Mit Jaco Pastorius und so. Also das war ja jetzt kein Problem für den auch so.
Ja, ja. Donna Lee auf der
Chromatischen Mundharmonika. Ja,
genau.
Es geht ja irgendwie. Keine Ahnung, wie die das machen, aber.
Ja, genau. Das ist nämlich in dieser Jaco Pastorius Word of Mouth Big Band, hieß die, glaube ich, sein Ensemble, mit denen er dann, gibt's auch zwei Alben. Da spielt Toots Thielemans immer mit. Und es gibt eigentlich kein Harmonieinstrument. Das einzige Harmonieinstrument ist eine Steel Drum. Also was so halbwegs als Harmonieinstrument durchgeht. Dadurch hat man einen sehr prominenten Fretless Bass in der Musik, eine Mundharmonika und eine Steel Drum.
Sehr gut.
Ja, so zum Thema
ausgedacht.
Ausgefallene Instrumentationen.
Ein paar Weimaraner haben sich gemeldet. Sie schämen sich für den Vorstoß der Weimarer Schule, so viel Platz in diesem Podcast zuzugestehen. Da sollten wir nochmal überlegen. Vielleicht sollten wir uns wieder konzentrieren auf Jazzmusiker aus Lörrach. Das hatten wir auch mal so eine Phase. Da suchen wir aber weiterhin Input. Es scheint unterschiedliche Strömungen in der Weimaraner Schule zu geben. Welche, die halt raus wollen an die Öffentlichkeit über diesen Podcast, und welche, denen das unglaublich peinlich ist. So, dann müssen wir irgendwie jetzt gucken, auf welcher Seite wir eigentlich stehen.
Ich bin immer
Pick
für
a Team.
Ja, ich bin immer für raus.
Ja,
raus in die Welt. Wir brauchen ja Content.
Ja, bitte, liebe Weimaraner, meldet euch nochmal und sagt, also da könnten wir einfach mal so ein Stimmungsbild erstellen. So, wie viele von euch wollen wirklich jetzt exposed werden als zugehörig zur Weimaraner Schule? Oder wollt ihr lieber weiterhin, wie ihr es auch gemacht habt, einflussreich, aber im Hintergrund walten?
Ja, aber vielleicht sollten wir da mal einen Protagonisten der Weimaraner Schule einladen. Also ja, Christoph war ja schon mal so kurz im Podcast am Telefon zugeschaltet, richtig. Wider Willen.
Ja.
Aber vielleicht gibt es da nochmal Content.
Thema Form bewahren. Wir hatten letztes Mal, das trage ich jetzt mal kurz nach, dieses eine Segment, wo wir uns darüber unterhalten hatten, über meine Bewerbung, die damals einging beim Jazzbüro Hamburg. Da fiel mir nochmal ein, diese wunderbare Doku über die großartige Prog-Rock-Metal-Jazz-Band Dream Theater. Ich weiß nicht, da gibt es nur eine Doku, die kann man, glaube ich, im Internet nachgucken, wie sie einen Drummer suchen. Und weil Mike Portnoy ist damals ausgestiegen und sie brauchten einen neuen Drummer, der ist übrigens jetzt wieder eingestiegen. Also er ist zurück, deswegen komme ich drauf. Es war so eine Meldung in meiner Timeline. Und es gibt diese Doku, wie sie halt, als Mike Portnoy halt ausgestiegen war, der war ja wahrscheinlich 20 Jahre jetzt weg, und sie brauchten einen neuen Drummer, und alle möglichen Drummer aus aller Welt kamen vorbei, um in L.A., ich stelle mir einfach vor, dass es in L.A. war, für mich ist
natürlich
ein Studio-Mucker immer irgendwie L.A., vorzuspielen bei diesen Giganten des Prog-Rocks. Ist das richtig? Ist das eine Prog-Rock-Band? Ja, schon, oder?
Ja, oder Prog-Metal vielleicht?
Prog-Metal, ja, meine ich ja. Irgendwie Prog-Metal.
Also, und irgendwie genau, haben die auch so ein Jazzling.
Glaube ich, genau, ist eher so 70er Jahre verhaftet. Und da kommt auch aus Deutschland, reist an Mako Minnemann, der früher bei den H-Blocks gespielt hat.
Ja.
Und dann gibt es noch einen Österreicher, Thomas Lang. Und noch ein paar weitere. Am Ende gewinnt natürlich Mike Mangini, der auch einfach den besten Eindruck von vornherein macht. Also der hat quasi einfach die Form komplett bewahrt. Er sieht super aus, hat immer gute Laune. Und Mako Minnemann spielt auch ganz gut, aber er hat einfach das falsche T-Shirt an. Er kommt mit einem Krümelmonster-T-Shirt zu Das schlägt doch in deine Kerbe, wo du meinst, ja, wenn du rumläufst wie ein Schluffi, ich erinnere das aus letzter, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn du den Gig bei Dream Theater dann nicht bekommst.
Ja.
Sei zu empfehlen, ist wirklich großartig, diese Doku. Gibt es bestimmt noch auf YouTube. Kennst du die auch eigentlich?
Nee, nicht geguckt. Dream Theater ist mir auch so ein bisschen ein Rätsel. Ich weiß ungefähr, wie das klingt, hab mich da aber so richtig tief eingestiegen, bin ich da nicht. Es gilt ja als hochvirtuose Band, ne?
Gilt so, ja, ja. Ich kenne das auch nicht wirklich. Ich kann mir das nicht lange anhören. Ich habe mal versucht reinzuhören, aber das ist. Man braucht da andere. Hörgewohnheiten oder so, Vorlieben. Also es ist, ich kann das wertschätzen,
ja.
Aber es ist halt nicht so meins. Einfach.
Ja, es aber ist, aber das ist zum Beispiel so ein, auch John Myung, ist ja ein großer Virtuose am E-Bass, John Petrucci an der Gitarre. Und die machen nämlich, die schaffen nämlich, die haben so eine Band zusammen gegründet, wo die alle diese Spieltechniken, die eigentlich gedacht sind für Instagram-Reels, die schaffen sie dann in den Bandkontext zu übersetzen.
Ja.
Also sehr, sehr viele Noten und krumme Takte.
Ja.
Und hochvirtuoses Spiel. Es hat ja was Rauschhaftes. Ich kann das schon verstehen. Also ich kann auch dieser, ja, manche Leute sprechen da auch abfällig immer drüber, über, das ist ja Zirkusmusik, das hat ja gar nichts mit Musik zu tun, das ist ja nur Technik.
Ah.
Ich kann das schon verstehen, das hat ja sowas Rauschhaftes, wenn die Noten hageln, sage ich mal.
Ja, ja, auch sehr schnelle Achtel- und Sechzehnerläufe auf der Gitarre, die dann gedoppelt werden.
Ja.
Und
ich finde das schon irgendwie gut, so wilde Musik. Das ist ja, man sagt ja auch, dass früher, wenn Franz Liszt in den Pariser Salons gespielt hat, dass dann die Leute ohnmächtig geworden sind, weil er so geheizt ist über die Tastatur. Oder,
ist es so?
Ja, oder Paganini, der Teufelsgeiger, weißt du, weil der ja so wahnsinnig schnell spielen konnte. Und das war ja, Musik hat jetzt nicht erst seit gestern ja auch immer so einen Show-Aspekt. Also so ein Ausstellen von Virtuosität. Und ich finde, das hat total seine Berechtigung.
Ja, ich auch.
Ich war auch mal in jungen Jahren in der Fabrik Hamburg bei einem Konzert von Steve Vai. Und in der Band von Steve Vai war auch Billy Sheehan, den wir auch kennen als Bassist der Gruppe, wie heißen die denn nochmal? Das ist doch die Lieblingsband von Christoph. Mr. Big.
Ah, Mr. Big, ja.
Genau, und Billy Sheehan auch hochvirtuoser, so eine Art Rockvirtuose am E-Bass. Und Steve Vai, und das hat mir irgendwie gut gefallen, mir das anzugucken. Das ist dann teilweise besser als so ein nöliges Singer-Songwriter-Konzert, wenn da richtig Action ist auf der Bühne. Es gibt ja Leute, die sowas grundsätzlich ablehnen. Dann gibt es ja auch so Distinktionsgehabe, auch gerade wenn man so als Musiker eher so aus einem Independent-Bereich kommt und sagt,
na, ja, also zu einem Live-Konzert von
es reichen drei Akkorde.
Ja, ja, genau. Diese Diskussion hatten wir. Also zu einem Live-Konzert von, wie heißt die, Dream Theater.
Ja.
Würde ich auf jeden Fall mal hingehen.
Ja.
Also wenn die mal spielen, können wir gerne machen.
Ja. Ich
fahre mal vorbei.
Kann eigentlich nicht
so schlecht sein. Genau. Kann ich mir eher vorstellen, als dass ich wirklich mich mal durch das ganze Werk durcharbeite.
Ja.
Ist schon, braucht man eine gewisse Aufmerksamkeit und Liebe für einen bestimmten Klang.
Ja, das ist eigentlich
also
toll.
Also was Fusioneskes auch irgendwie. So, genau, schon gut.
Ja, das, wenn es wild wird. Aber genau, Krümelmonster-T-Shirt.
Ja, ich hatte mich da letztes Mal nochmal so durchgeklickt und da blieb ich da hängen an dieser Diskussion, die wir da hatten.
Mhm.
Da fiel mir auch auf, dass im Zuge dieser Diskussion du meintest, Förderung wäre ja ungleich universitär.
Ah.
Das finde ich ganz interessant, weil du ja als Student der HFMT, also als aus Hamburg stammend, es ist ja eigentlich in keiner anderen Stadt sind Jazz, universitäre Strukturen und Fördertöpfe so nah beieinander wie in Hamburg. Also die Aula der HFMT ist nach dem größten privaten Fördermäzen Dr. Langner benannt und zum größten Teil auch finanziert.
Ja.
Außerdem verteilt diese Stiftung von Dr. Langner jährlich 4- bis 5-stellige Stipendien oder auch Preise an Studenten der Hochschule immer.
Ja, ja.
Das Jazzbüro kassiert öffentliche Fördermittel und gibt offensichtlich auch Kurse und Workshops an der HFMT, das hatten wir letztes Mal, bei denen es dann Leute bloßstellt, die nicht Teil des elitären hanseatischen Jazzkreises sind.
Ja, ja.
und organisiert mit dem Geld Konzertreihen, damit die Hamburger Hochschulabsolventen auch mal einen gut bezahlten Gig bekommen. Ich will das gar nicht grundsätzlich kritisch betrachten, denn das Jazzbüro verteilt natürlich nicht nur intern diese Konzerte und so. Das ist ja, die machen auch tolle Sachen. Und in der Jazzhall gibt es ja mittlerweile auch Free Jazz aus den USA zu hören, wie du neulich berichtet hast. Also Geld auch gut investiert. Jedoch scheint es dort dann ja schon irgendwie so einen systematischen Jazz-Selbsterhaltungstrieb zu geben, der gut organisiert wurde. Die Finanzen haben die Hamburger ja auch traditionell
ja, natürlich. Im Griff,
muss man sagen.
Natürlich.
Ich wollte ja, nur dabei, weil du hattest dir da so ein Point-Shit irgendwie auf das, was ich meinte, ja irgendwie ist das auch alles so beieinander hängt und du meintest, das sei irgendwie ja nicht das Gleiche. Und ich finde, gerade in Hamburg sieht man, also wie in keiner anderen Stadt, dass es doch irgendwie auch so zusammenhängt. Fördertöpfe, universitäre Betriebe und so. Da wollte ich nochmal dir widersprechen.
Muss gar kein Widerspruch sein. Ich habe ja lediglich gesagt, es ist nicht das Gleiche, dass diese Strukturen miteinander verknüpft sind. Dem würde ich nie widersprechen. Es geht ja in Hamburg sogar noch weiter, weil die Lehrenden im Jazzstudiengang in Hamburg sind ja auch zu großen Teilen Mitglieder der NDR Big Band.
Das gibt auch genau
das. Das heißt, wir haben so
vierte Glied.
Genau, das heißt, wir haben eine Verknüpfung. Wir haben die NDR Big Band aus Rundfunkgebühren finanziert, die Hochschule. Dann das Mäzentum, das dann innerhalb der Hochschule diese Jazz Hall fördert und dann genau noch allerhand Stipendien und Jazz Federation und so. Aber die Jazz Federation, die diese Konzerte macht da in der Jazz Hall, das ist auch tatsächlich ein Förderverein. Also die kriegen sicherlich Mittel aus der Stadt, aber die kriegen auch Geld von ihren Mitgliedern. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das in anderen Städten? Also Jazz ist ja, glaube ich, zumindest in Deutschland an vielen Orten irgendwie so teilsubventioniert, ne?
Genau. Und in Ansätzen kennt man das auch anderen Städten. Wir hatten das auch schon immer beäugt in Amsterdam, wie eigentlich sozusagen bestimmte Förderstrukturen auch mit der Universität so zusammenhängen und so. Das gab es auch. Es war nur nie so offenbar und so offensichtlich. Das kenne ich halt wirklich nur aus Hamburg. Also wirklich es ist ja wirklich ein geschlossener Kreis, den man halt irgendwie dadurch wahrscheinlich so ein bisschen Zugang erhält, wenn man halt dieses Studium in Hamburg angeht oder so. Also sonst ist da ja eigentlich schwer reinzukommen. Ich erinnere mich auch, wir hatten hin und wieder mal Kontakt mit diesem Hamburger Gitarristen Masoud Godemann. Erinnerst du dich an den?
Ja.
Der hat sich da auch die Zähne dran ausgebissen, weil der halt einfach nicht Teil dieses Kreises war und hat sich auch wahrscheinlich, also zu Recht ja auch geärgert darüber. Ich habe mich natürlich auch öfter mal auf diese Gelder vom Dr. Langner, konnte ich dieses Geld sehr gut gebrauchen. So, da habe ich mich natürlich auch mal drauf beworben. Und es war keine Chance, da reinzukommen, wenn du nicht halt in diesem Kreis drinsteckst. So.
Ja.
Andererseits hast du es ja auch nie bekommen. Hast du dich mal beworben?
Glaube ich nicht.
Ja.
Nee, ich habe auch nicht so, also bis auf den Solistenpreis des Jazzfestivals Pinneberg.
Ja, auf dem bin ich auch noch
neidisch.
Was hast du denn da bitte für ein Solo gespielt?
Ja, über All of Me oder was? Also erst alteriert und dann hoch, glaube ich. da habe ich dann gar nicht so viel jetzt persönliche Förderung gemacht. Ich habe bei Jugend Jazz mitgemacht. In Hamburg haben wir dann gewonnen, da waren wir bei der Bundesbegegnung. Das ist natürlich auch so ein Nachwuchskram. Ja, also ich verstehe die Schattenseite, dass natürlich so eine Förderstruktur, die dann nach außen so ein bisschen geschlossen wirkt und so ein bisschen klüngelmäßig, wie der Kölner sagt, dass man da das Gefühl hat, man kommt da nicht rein. Das sollte auch nicht so sein, finde ich. Aber andererseits verstehe ich natürlich auch, wo sowas herkommt, weil in einer Stadt, wo jetzt vielleicht auch anders als in Berlin nicht so wahnsinnig viele Jazz-Expats aus aller Welt sind und auch in Amsterdam und dann so eine Szene so lebendig halten, ist ja Hamburg und das ist wahrscheinlich in einer Stadt wie Weimar oder sowas auch so, wahrscheinlich noch stärker, ist das so, dass die Leute, die da eine lebendige Jazz-Live-Kultur, also weil Jazz-Kultur ist nun mal Live-Kultur, am Leben halten, sind dann meistens die Studierenden dieser Hochschulen.
Ja.
Also, und das verstehe ich dann schon, dass, also klar, dass es da so einen Fokus gibt auf eine Hochschule.
Ja. Das Problem bleibt immer bestehen. Ne? Also wenn es Förderung gibt, wenn es Kohle gibt für irgendwas, irgendjemand muss entscheiden, wo es hin verteilt wird. Irgendjemand wird denken so, hä, da bin ich ja gar nicht Teil derjenigen, die das abgreifen können und das ist gemein. Das ist halt ein bisschen die Krux an diesem ganzen Förderprinzip. So, ne? Das gibt es halt für manche und für andere nicht.
Ja.
So, das ist leider ein grundsätzliches Problem an der Sache. Trotzdem, ja, muss man natürlich auch sagen, ja, hat man ja auch Vorteile dadurch, dass diese Gelder verteilt werden, wie zum Beispiel dann eine Szene, die ja auch dafür sorgt, dass da halt bestimmte Dinge passieren. So.
Das ist ja auch so ein Thema, was wir immer wieder streifen. Das bleibt halt so ein unaufgelöster Konflikt, dass quasi in so einer Pop-Rock-Szene die, wo es, da gibt es ja auch Subventionen, aber wo es quasi im Idealfall keine Subventionen gibt, weil das hast, da hattest du ja auch schon mal einen ganz, ganz guten Punkt gemacht. Es gibt Musik, die so, was weiß ich, nischig ist, dass sie nur existieren kann, wenn sie Förderung hat. In Popmusik gilt Förderung eher als Starthilfe.
Ja, genau.
Das hast du ja auch mal so ganz treffend beschrieben, denn genau, wenn man sich sein Album fördern lässt, macht man das eigentlich in der stillen Hoffnung, dass man mit dem Album dann auf so einem kommerziellen Popmarkt, also kann man mir auch widersprechen, gibt es ja, genau, gibt es verschiedene.
Genau, das hatte Fatoni ja auch gesagt, genau. Gibt da auch da wieder Abstufungen, ja. Nischige Popsachen und so, stimmt genau. Alles, aber es ja, gibt ja, natürlich klar. Musik, die darauf abzielt, auf dem genau. Markt bestehen zu können.
Ja.
Und das genau. War mein Punkt, wie weit kann man eigentlich denen dieser Art von Musik zugestehen, dass sie halt immer wieder Förderung einheimst.
Genau. So, ja. Und genau, diese Musik, da sortiert sich das von selber. Und genau, bei sowas wie Jazz, Klassik, Theater, Bühne, Tanz, genau, so Bühnenkunstformen, die dann förderabhängiger sind, da geht dann natürlich auch das Gekloppe los, wie wird das Geld verteilt.
Ja.
Und dann sitzen Leute auf Pötten und dann fühlen sich auch manche Menschen und vielleicht auch zu Recht da nicht gesehen oder berücksichtigt in der Verteilung. Klar. Und man hat von außen dann so ein Klüngelgefühl.
Ja. Genau. Ja. Ging mir damals natürlich auch so. Nichts für ungut. Mir geht's gut jetzt. Danke. Ja. Ich brauche das Geld nicht mehr. Aber ging mir damals natürlich auch so, dass ich dachte so, ja, ist ja meine Heimatstadt, natürlich bewerbe ich mich da. Aber dadurch, dass ich da nicht studiert habe, fand ich es natürlich auch wahnsinnig ungerecht, dass ich da immer nicht berücksichtigt wurde.
Ja.
Und ich habe ja auch viel in Hamburg gespielt und da immer versucht, noch irgendwie Konzerte zu organisieren und irgendwie, ja, was weiß ich, Leute eingeladen und so hab mich da, also deswegen dachte ich ja, hab ich mich da auch nicht gesehen gefühlt und so und dachte, das ist irgendwie ungerecht und so, aber das wird immer Leute geben, die das denken.
Na klar.
Das muss man natürlich anerkennen, ja.
Also das muss ich auch sagen, das hatten wir ja auch schon mal in unseren früheren Hochschulfolgen. Es gab bei uns in den Jahrgängen um mich rum dann auch Kommilitonen, bei denen ich das Gefühl hatte, die werden, wo ich dann so ein Grundgefühl hatte, ach, ist ja klar, dass der oder die jetzt hier wieder das Stipendium kriegt und hier den Austausch, das Austausch.
Ja, das muss ja für so eine genau, das meine ich ja, das muss ja für so eine studentische Szene furchtbar sein.
Ja, das ist halt irgendwie so. Ich weiß nicht, ich habe mich damit so ein bisschen abgefunden, dass es da nicht so ein paritätisches Reihum-Prinzip gibt. Das ist natürlich, okay, da kommen wir natürlich auch wieder so ein bisschen in so einen Bereich Elitenförderung. Das ist natürlich auch klar, dass so eine Hochschule möchte natürlich seine Premium-Studierenden auch so in der Außenwirkung zeigen, ne?
Ja.
Also wenn wir uns jetzt vorstellen, ich wäre ein hochvirtuoser, anerkannter Jazz-Bassist gewesen in der Zeit, dass die Hochschule natürlich Interesse dran gehabt hätte, immer zu sagen, ach guck mal hier, der Felix Weig, wie der zocken kann. Ja. Gebt dem mal die Förderung.
Das ist dann ja auch so eine Form von Anerkennung, die man sich irgendwie wünscht, wahrscheinlich in so einem bestimmten Alter, die man dann halt irgendwann so einen Jazzpreis dann irgendwie, vielleicht mal kurz bekommt und andere halt eben nicht. So, ja, klar.
Ja, das ist irgendwie was, wo ich so ein bisschen, was das Land, das in den Fördertopf gefallen ist, die Schweiz, was so Schweizer Musiker und Musikerinnen ja viel erzählen, dass es da wahnsinnig einfach ist, so eine Förderung zu bekommen.
Ja.
Dass man so sagen kann, hey, liebes Verteilungsgremium, ich habe hier ein kleines Projekt, ich möchte ein Video drehen, ich brauche 5.000 Franken und dann heißt es, ja klar, hier ist die Kohle, mach mal dein Video. Das sind halt so unkomplizierte Formen. Ne?
Mhm.
Hatten wir so ein bisschen mit diesen Kulturstipendien in der Corona-Zeit. Ne? Da bin ich, glaube ich, auch der Einzige, ich treffe ab und zu mal Kollegen, die das auch nicht gemacht haben, oder falsch gemacht haben. Ich bin da einer von wenigen Personen, die, glaube ich, nicht so ein Förderstipendium abgegriffen hat. Hattest du sowas? Man konnte sich doch da irgendwo bewerben.
Kein Kommentar. Ich möchte eigentlich über Corona nicht so viel reden.
Okay. Man konnte doch da irgendwie.
In Berlin war das wahnsinnig einfach. Da gab es dann ja auch.
Ich meine nicht diese. Ich meine nicht diese Grundförderung. Ich meine nicht diese.
Okay.
Ich meine jetzt nicht diese Soforthilfe, sondern ich meine, dann gab es zu irgendeiner. Das war, glaube ich, auch erst vor 21. Da konntest du dich so über die GEMA oder die GVL und so konntest du sagen, ich möchte hier eine Symphonie mit Vogelgezwitscher aufnehmen, gib mir mal 5.000 Euro. Diese Art Stipendien meine ich,
genau. Ja, habe ich nicht gemacht.
Und das war ja so ein Beispiel für so eine ganz unkomplizierte Kulturforderung. Da haben ja Leute wirklich gesagt, ich eröffne einen YouTube-Kanal, wo ich, Bach-Cello-Suiten mit dem Synthesizer spiele, mit dem Moog-Synthesizer und das dokumentiere ich und da bräuchte ich Geld für haben. Genau, und da war es so ganz einfach.
Eine grauenvolle Zeit, muss man sagen. Also ich weiß, mir wird immer ganz anders, wenn ich das so Revue passieren lasse, weil es war ja auch dann doch eine lange Zeit, wo man sich mit solchen Sachen auseinandersetzen musste und so. Und ich habe doch das Gefühl, irgendwie will niemand drüber reden gerade.
Alle
wollen so, keiner. Und mir geht's irgendwie auch so. Ich habe einfach keinen Bock, über Corona zu reden. Ich finde es echt so, wenn ich da nur, es wird kalt. Es wird mir ganz kalt auf dem Rücken. Wobei, genau, ich hatte da zu der Zeit, ich hatte gute Produktionsjobs. Ich war finanziell irgendwie abgesichert. So, ich hatte da kein Problem. Deswegen bin ich nicht auf die Idee gekommen, mir das Geld von der GEMA zu holen.
Mhm.
Trotzdem diese ganze Stimmung, die da vorherrschte und dieses ganze, genau, wie, wo kann man jetzt irgendwie was abgreifen? Mhm. Wer kriegt was? Auch wieder so Frage, Verteilungsfragen, ne? Ich weiß nicht, auch noch über,
ja.
Das hatte ich, glaube ich, dann doch mal versucht, Gelder klar zu machen für, ich hatte eine USA-Tour, die und noch so ein paar andere Konzerte, ich glaube Istanbul und ein paar gut bezahlte Konzerte, die nicht stattgefunden hatten. Ich hatte ja schon Musiker engagiert und so und dann wollte ich für die das Geld halt klar machen.
Ja.
Weil ich dachte so, das muss doch irgendwie drin sein. So. Und es gab, glaube ich, eine Förderung von der Initiative Musik, die genau sich da quasi genau dafür aussprach, dafür da zu sein. Habe ich eine gute Bewerbung hingeschrieben, gesagt so, pass auf, das und das fehlt und das ich will, dass es nicht für mich, sondern für die Musiker haben und so. Habe es natürlich nicht bekommen. Und auch da war wieder dieses Gefühl, warum eigentlich nicht? Dann hört man sich so um und sieht so, wer das so alles kriegt so und denkt so, Moment, also auch so Leute, die, wo ich sagen würde, gar nicht so richtig Marktteilnehmer sind. So.
Ja.
Und,
ja,
gut. Und ich denke so, kann es doch irgendwie nicht sein. Das ist, also ich bin ja schon irgendwie dann Arbeitgeber, so. Das ist doch irgendwie, da muss ich doch berücksichtigt werden, so. Und offensichtlich ist das kein Kriterium gewesen, so, sondern es wurde irgendwie anders entschieden. Ich habe mal eine angeschrieben, die dort Vorsitzende war und Entscheidungsträgerin, die kannte ich, und gefragt, wonach denn eigentlich entschieden wurde und sie meinte, darüber kann sie keine Auskunft zugeben. Sie hätte sich natürlich auch gewünscht, mehrere Leute da zu berücksichtigen.
Ja.
Das war so die Ansage.
Ja. Also ich bin auch ehrlich gesagt ziemlich gut durch die Zeit gekommen, hatte da auch gute Sachen, viel am Theater gemacht auch und auch viel rumproduziert und so. Aber ich, also gerade diese Unsicherheit der ersten Monate, die ist auch in meiner Erinnerung unerträglich. Ich weiß noch, das erste Konzert, das mir wirklich Corona-bedingt ausfiel, war am Freitag, der 13. März. Da hätten wir mit dem Kai Schumacher, Gisbert, Knüpphausen, Schubert-Programm in Duisburg gespielt und dann wurde das abgesagt in dieser Woche, wo wir da probten kurz davor. Genau, und dann ging so eine, dauerte das so bis in Sommer, bis man so einigermaßen so einen Fahrplan hatte, wie das jetzt hier alles funktionieren kann. Und das waren so gefühlt mehrere Monate, wo man so in sehr starker Unsicherheit gelebt hat, jetzt so in unserem Milieu.
Ich fand es ja auch krass, weil ich zu der Zeit auf Tour war, wie schnell da das, also wie lange es ignoriert wurde. Ich war auf Tour, ging, ich glaube, es ging so in Osteuropa los, Polen und Bratislava und so, da war alles noch nicht Thema. So. Mhm. Das war die erste Woche. Ich glaube, auch in Deutschland hat dann das Thema Hanau vor allem die Medien bestimmt. Und die Woche drauf war ich in der Schweiz, Österreich, ja, und glaube auch in Deutschland irgendwie noch unterwegs. Und da war es dann, das war eine Woche später. Und da hat man sich dann schon am Ende die Frage gestellt, kann dieses Konzert noch stattfinden? Und genau. Und aus einmal hat man, da hat vorne hat jemand gehustet und solche Sachen. Also über solche Dinge. Also, und das war die gleiche Tour. Es war einfach das war einfach eine Woche später.
Ja,
das und ging die Woche davor hat einfach keiner darüber geredet. So. Und ich habe das auch nicht ernst genommen. Dachte so, ja super, ich fahre bald nach USA, wird ja geile Zeit und so. Und dann halt im Zuge der Tour wurde auch South by Southwest, wo ich auch spielen sollte, abgesagt und so. Und dann wurde es auch einmal so gewahr. So, okay, alles klar, da passieren auf einmal solche Dinge. Ja, aber das war ein ganz, ganz kurzer Zeitraum, wo es von ist uns irgendwie egal zu jetzt alle Schotten dicht. So. Gräuslich. Es macht mich wirklich wahnsinnig.
Ja, das war aber diese Infokurve war auch. Das ging richtig relativ steil, ne? So diese Erkenntniskurve, oh, jetzt ist hier wirklich Lockdown bald. Genau, weil ein paar Wochen vorher ist es noch, ach, da hat irgendein Chinese an der Fledermaus geknabbert und die haben da irgendwie so ein Virus, aber wird schon. Ich kann mich erinnern, so die ersten Einschläge, da war ich in Hamburg am Hansa-Varieté, hatte ich gespielt und einer von unseren Bühnentechnikern war auch Messebauer. Und das war, glaube ich, so, das müsste aus, weiß ich, zwei Wochen vor dem Freitag, den 13. da vor meinem abgesagten Konzert gewesen sein, oder drei Wochen, also so einen längeren Zeitraum. Und weil das Erste, was abgesagt wurde, waren so Messen, dass man gesagt hat, oh, hier die Du und deine Welt oder die Hanseboot findet nicht statt.
Ja.
Und ich weiß noch, dass mein Gedanke war, aber ich würde schon gern zur Fusion fahren dieses Jahr. Da kann ich mich an Gespräche erinnern, dass ich meinte, aber bis zur Fusion ist vorbei, oder? Und er so sagte, nee, ich glaube nicht, dass du dieses Jahr auf die Fusion fährst. Und dann, genau, dann war es so ein paar Tage später oder ein, zwei Wochen, drei Wochen, ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Dann weiß ich auch noch, dass es, wir sind irgendwie Montag nach Duisburg und dann hieß es so, ah, es gibt jetzt wahrscheinlich so Auflagen für Konzerte, nur 1000 Leute und wir hatten aber schon 1200 Tickets verkauft und dann hieß es irgendwie so, ja, wir müssen vielleicht den Rang wieder zumachen oben, dann doch nur 1000 Leute reinlassen und dann am Mittwoch kam dann der Intendant von diesem Konzerthaus Duisburg da und sagte, nee, sorry, wir können es nicht machen. Und dann bin ich wieder nach Hamburg gefahren und habe dann am Samstag war, es war auch ganz bizarr, da war auch eine ich teile mir da so mit zwei anderen Bassisten diesen Job da am Hansa Varieté und spielte dann, hatte dann Samstag, Sonntag eigentlich so Doppelshows, also gibt es eine Mittagsshow und eine Abendshow und ich weiß noch, dass die aus irgendeinem Grund die Sonntagsshow abgesagt war, die Samstagabendshow glaube ich auch, aber die Samstagnachmittagsshow noch stattfand. Und dann saß ich da so vor, ich glaube, das ist eine Kapazität von so 500 Leuten, saß ich da so vor so 70 Peoples und wir haben dann nochmal so eine Show abgerissen im Hansa, das ist so eine Varieté-Show. Ja, und dann, das war's dann. Dann weiß ich noch, dass ich da mit ein paar vom Haus, saßen wir dann da am Hauptbahnhof noch in irgendeinem Restaurant und quatschten so rum und das war dann richtig so ein Gefühl von, okay, das war's jetzt erstmal.
Ja, ciao.
Ja. Das war ganz bizarr.
Und das war ein paar genau, Streaming-Konzerte machen, das war auch super.
Ja, ja, aber es war genau, es war glaube ich der Samstag und bis dann die Geschäfte zu waren, das dauerte dann glaube ich noch ein paar Tage.
Genau. Das ist für mich ein Erinnerungsbrei. Irgendwann wird das alles zu einem riesengroßen Brei. Ich kann dann auch die Jahre nicht mehr auseinanderhalten, welche Lockdowns wann und was da passiert ist und so. Also keine Ahnung. Grauenvoll. Wirklich, macht mir keine gute Laune. Und das bei unserer Jubiläumsfolge.
Zur 40. wirklich.
Das geht eigentlich nicht, aber Universal, mein Liebeslabel, ein kleines Indie-Label aus England.
Ist das jetzt die heitere Note, mit der wir den Podcast beenden?
Weiß ich nicht, könnte sein, aber okay. Die haben mir auf jeden Fall zu meinem Geburtstag ganz tolles Geburtstagsgeschenk gemacht. Die haben mir eine riesengroße Craft-Beer-Sammlung geschenkt. Ich glaube, die werde ich jetzt gleich leeren, als auch auf unser 40. Jubiläum.
Ja.
Werde ich, glaube ich, die 40 Biere, die sie mir geschickt haben, gleich mal ausprobieren. Also es gibt da wirklich ganz tolle Sachen. Wirklich, also ganz unterschiedlichste Farben, IPAs in jeglicher Couleur und mit Pekanussaroma und ganz toll. Und ich finde es auch super, dass Universal sich also stark macht, dass man halt auch so, was den Alkoholkonsum angeht, als Musiker nicht zu kurz kommt, weil da ist ja manchmal echt sehr knapp bei uns. Also wie soll man da rankommen an den Stoff? Vielen Dank, liebe Grüße an das Büro in London.
Kraftbier.
Ist ja ein Ding da drüben auch, ne?
Ja. Es gibt doch eigentlich auch so der Klassiker von so Präsentkörben sind doch eigentlich so Wurstkörbe. Kennst du das?
Ja, hätte ich auch nichts dagegen gehabt. Essen finde ich eigentlich super. Also ich war erst ein bisschen enttäuscht über diese Craft-Bier-Sammlung. Dann fand ich aber die ganzen Farben und das Auspacken, jede einzelne war so einzeln verpackt und man konnte gucken, wo sie herkommt. Fand ich das ganz aufregend so. Mhm. Aber ich war erst so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte so, ja, also Alkohol, genau, gibt's ja eigentlich wirklich in jedem Backstage viel zu viel. Kannst du immer abcatern und so. Brauche ich eigentlich nicht. Und so Essen, immer geil, finde ich. Essen schenken ist eigentlich das beste Geschenk, findest du nicht?
Ja, ich kann mich erinnern, dass in meiner Kindheit der Vermieter des Hauses, wo wir in einer Mietwohnung wohnten, immer an Weihnachten so eine Weihnachtswurst an die Türklinken hing.
Für alle?
Ja, jede Mietpartei bekam so eine Weihnachtswurst.
Vielleicht sollten wir uns gegenseitig auch Weihnachtswürste schenken dieses Jahr.
Ja.
Aber du feierst ja immer keinen Weihnachten. Du bist ja nicht so. Du hast so angegeben, du bist so ein weihnachtlicher Typ und so. Aber
ja. Na, jetzt komme ich gerade wieder in weihnachtliche Stimmung. Also ich bin Weihnachtsmärchen, die Gangster-Oma in Lübeck. Da werde ich jetzt sehr weihnachtlichen Dezember verbringen und höre ja jetzt schon Weihnachtslieder die ganze Zeit. Und das wäre doch eigentlich eine Idee für Michele mit dieser Buchhandlung.
Was denn?
Er könnte ja doch jetzt schon mal ganz viele Exemplare von der Gangster-Oma einkaufen. Das ist ja ein britisches Kinderbuch.
Das ist so geil, wie vorhin du dich aufgeregt hast darüber, dass ich so viel Werbung mache für mich. Und so.
Und du erträgst das nicht eine Sekunde.
Das ist jetzt das dritte Mal, dass du deine Gangster-Oma
Ich habe eine Geschäftsidee für Michele. Wenn das Weihnachtsmärchen in Lübeck läuft, das läuft ja dann, gibt es ja viele Vorstellungen, dann wird er doch bestimmt, wenn er die Gangster-Oma prominent platziert in seinem Schaufenster, wird er doch wahrscheinlich viele Exemplare davon verkaufen. Cross-Promo.
Er ist, glaube ich, Hörer dieses Podcasts, allerdings immer mit Verzug. Ich glaube, er hört die dann immer so mit 6 Wochen Verzug irgendwie.
Okay. Ja, sorry, Michele, jetzt ist dir die Geschäftsidee durch die Lappen gegangen. Ja. Das ist aber schon Januar.
Schreib's ihn einfach mal an, liebe Grüße.
Ja, aber hat er dir denn dann dein Tape jetzt endlich?
Naja, ich habe ja so ein bisschen Entwarnung gegeben, weil ich dachte, vielleicht würde Sammy Deluxe es mir persönlich geben.
Ja.
Aber das ist bisher einfach natürlich nicht passiert.
Damit ist Michele raus aus der Nummer jetzt, offiziell. Können wir das
hier verkünden? Er denkt das, aber natürlich jetzt, wenn Sammy nicht liefert, hefte ich mich natürlich wieder an seine Ferse,
was
das angeht, ist ja klar.
Okay. Haben wir denn noch was, um diesen Podcast auf einer heiteren Note
zu lassen? Das war heiter. Da kannst du jetzt echt nicht sagen, dass es unheiter war. Ich habe jetzt keinen lustigen Gag mehr oder sowas. Ich fand das schon sehr lustig jetzt auch.
Ich glaube, beenden wir mit dieser heiteren Note doch mal diese Folge.
Ja.
Und
hören uns nächste Woche einfach
wieder. Und verabschieden uns mit vorweihnachtlich swingenden Grüßen. Und weißt du, was so ein Weihnachtsswing ausmacht? Welche Instrumentierung jeden...
Geigen brauchen wir. Geigen brauchen wir schon.
Ja, Geigen.
Und ach so, diese Glöckchen.
Die Glöckchen, genau.
Ja, ja, klar.
Weil hört mal hin, immer wenn Christmas Jazz läuft irgendwo, dann hört man diese kleinen Glöckchen.
Ja.
Und das?
Weil das am Schlitten dran hängt.
Ja, das ist genau. Das ist nämlich das ist das Signal, jetzt wird es weihnachtlich. Oder nicht?
Es ist schon sehr früh, dass wir sehr viel Weihnachtserwähnung heute dafür, dass wir irgendwie am 7. November senden. Also, das können wir jetzt nicht jede Woche machen. So, vielleicht ziehen wir das im Dezember nochmal durch mit dem ganzen Weihnachtsthema und so. Aber wir sind ein bisschen früh dran. Aber genau, es liegt einfach daran, dass Felix in so unglaublicher Weihnachtsstimmung ist. So,
ich bin
freut auf das Fest.
Ich bin in sehr weihnachtlicher Stimmung. Ich kann mich auch daran erinnern, ich habe letztes Jahr in Bonn ein Theaterstück gemacht und da gab es auch eine Weihnachtsszene, obwohl das gar kein Weihnachtsstück war. Und dann habe ich so eine Weihnachtsmusik, also war Musik vom Band, die habe ich da produziert für. Und da werden natürlich prominent die Glöckchen benutzt, damit alle wissen, jetzt ist Weihnachten. Und das funktioniert wirklich. Achtet mal drauf, wenn ihr das nächste Mal Christmas Jazz hört irgendwo. Da werden immer die Glöckchen sein.
Immer die Glöckchen, klar. Ja.
Genau.
Also dann mit glockendem mit glockendem Swing.
Ja, mit glöckendem Swing verabschieden wir uns jetzt.
Wir uns heute Abend und früh. Die meisten Leute hören ja immer früh.
Ja.
Und bis nächste Woche, sagen wir mal.
Ja, bis dann.
Ciao.
Tschüss.